Patienten weiterarbeiten, dann sind wir da eigentlich ziemlich gut.
Ja, wir haben ja einige Folien mehr oder weniger übersprungen, die ich bei diesen ganzen Dualzahlen, Hexadezimalzahlen und so weiter. Also es war, wäre von der Menge her eher ein bisschen zu viel gewesen. Ich war davon ausgegangen, dass sie mir zu ein paar Dingen sagen, das kennen wir schon. Und es war jetzt ein bisschen mehr, was ich praktisch übersprungen habe. Aber gut, schauen wir einfach mal, was passiert. Ich habe auch noch ein paar Dinge, die ich Ihnen einfach so ohne Folien erzählen könnte, wenn wir am Ende angekommen sind. Und dann gucken wir mal. Ich werde es ja auch, wenn wir durch sind, um ein kleines Feedback so zur ersten Veranstaltung bitten. Ich habe so ein paar Standarddinge, die ich häufig gesagt bekomme, zum Beispiel zu hohes Redetempo, trotzdem aber verständlich dabei. Also das sind so Dinge, da schauen wir dann einfach mal am Schluss. Okay, also wir haben uns einfache Kompressionsverfahren hier sozusagen angeschaut. Das ist natürlich nichts, was man in der Praxis macht. Was man tatsächlich in der Praxis macht, ist sowas, dass man sich anschaut, wie sind in einem Text, also wenn es darum geht, Texte zu komprimieren, wie sind die Buchstabenhäufigkeiten. Und das kann man auf zwei Ebenen machen. Man könnte das für eine Sprache insgesamt machen. Also dafür wäre es zum Beispiel nötig, dass man einfach eine ganz große Menge an Dokumenten aus dieser Sprache, also sowas wie Deutsch oder Englisch, dass man die analysiert und einfach durchzählt, wie oft tauchen da bestimmte Buchstaben auf. Und Sie können sich schon denken, dass so ein Vokal wie ein A jetzt häufiger ist als meinetwegen ein X. Und wenn man das also entweder auf Ebene der kompletten Sprache oder auch auf Ebene eines einzelnen Dokumentes macht, dann bekommt man so eine Top-Liste raus. Ja, hier habe ich mal eine Beispielliste, die fängt an mit den Vokalen A, E, I, O, U und dann kommen verschiedene häufig benutzte Konsonanten. Also das N ist tatsächlich sehr häufig in der Sprache drin, TS und ganz am Ende sind hier Q und Y, die vergleichsweise selten auftreten. Ja, das ist aber etwas, wenn Sie jetzt vom Deutschen zum Englischen übergehen, dann ändert sich das. Und also für jede Sprache ist es halt individuell. Es ist ja auch so, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, in jeder natürlichen Sprache steckt eine Menge an Redundanz drin und die ist unterschiedlich hoch. Ja, deswegen brauchen Leute, die eine andere Sprache sprechen, teilweise viel mehr Wörter, um irgendwas zu erklären, weil die Sprache einfach von der Syntax her so aufgebaut ist, dass man viel drumherum erzählen muss. Also es kann sein, ich weiß jetzt nicht, für welche Sprachen das gilt, ich würde jetzt mal vermuten, wenn Sie was ins Französische übersetzen, dass es eher länger wird. Und wenn Sie was ins Englische übersetzen, dass es eher kürzer wird. Ja, und das Deutsche ist dann so irgendwo zwischendrin, zwischen den beiden Sprachen. Also das heißt dann, wenn Sie praktisch wissen, ich will immer nur deutsche Texte komprimieren, dann könnten Sie so eine Standardtabelle für Deutsch verwenden und damit arbeiten. Oder Sie gehen hin und sagen, ich mache das für jedes Dokument separat. Also wenn ich jetzt eine Datei habe und da ist ein Text drin, dann analysiere ich den zuerst und dann entsteht für dieses eine Dokument eine individuelle Tabelle von Buchstabenhäufigkeiten. Vielleicht haben Sie einen medizinischen Fachtext, der voll mit Latein ist, dann wird es anders ausfallen, als wenn Sie einen Roman nehmen. Und was Sie jetzt machen ist, Sie gehen hin und machen eine Kodierung. Sie bilden jeden Buchstaben ab auf eine Bit-Kombination. Und das machen Sie so, dass die am häufigsten vorkommenden Buchstaben auf möglichst kurze Bitfolgen abgebildet werden und die langen oder die seltener auftauchenden Buchstaben auf lange Bitfolgen. Ja, also hier in dem Beispiel etwa könnte man sagen, Kleinbuchstabe A wird auf 000 abgebildet und Kleinbuchstabe E auf 001. Und Sie sehen dann jetzt, wenn Sie das von links nach rechts und oben nach unten lesen, die Bitsequenzen werden immer länger und das Y braucht zum Beispiel dann schon 8 Bit in der Darstellung. Und ja, wenn Sie das in der Form machen, dann können Sie praktisch Texte, die aus diesen Buchstaben aufgebaut sind, können Sie umwandeln. Und im Beispiel schauen wir mal das Wort Nein. Ja, da sehen Sie, das N wird zu 1001, taucht einmal vorne, einmal hinten auf und E und I haben kürzere, dreibittige Codes. Und dann entsteht eben aus dem Wort Nein so eine Sequenz, die jetzt insgesamt 8 und 6, 14 Bit lang ist. Ja, es ist relativ kurz. Wenn Sie überlegen, die Standardkodierung wäre, dass jeder Buchstabe in was 8-bitigem gespeichert wird, in ASCII, ja, dann wären das vorher 32-Bit gewesen und jetzt sind es nur noch 14 eben. Ja, also von 32 auf 14 ist eine ganz ordentliche Reduzierung. beim Wort Test. Ähnlich kann man sich auch angucken, ist insgesamt ein Bit länger, weil nur ein Vokal drin vorkommt und T und S werden beide auf was Vierbittiges abgebildet. ML, ML wird auch immer noch relativ kurz, aber zum Beispiel das Negativbeispiel QY, QY, das erzeugt so einen ganz langen Bitstring. Und in dem Fall ist der immer noch kürzer als eine einfache ASCII-Darstellung, aber das liegt halt daran, dass wenn wir alle Buchstaben nehmen und auch jetzt noch die Zahlen dazu und so weiter, brauchen wir ja sowieso nur 7 Bit. Das heißt, das achte Bit ist eh immer 0 in der ASCII-Darstellung. Ja, also deswegen, in dem Fall wäre das praktisch eine Verlängerung. Also diese Zeichenkette QY, QY wäre in der Standard-Kodierung, die nach ASCII aufgebaut ist, wäre die schon nur 4x7 Bit lang, jetzt ist sie 4x8 Bit lang.
Man würde aber noch ein bisschen Platz brauchen für die Strukturinformation, oder? Weil das Name muss ja irgendwie Stop-Bit oder sowas in der Richtung haben.
Ein Stop-Bit?
Ja, dass man überhaupt so trennen kann zwischen den Buchstaben.
Nee, die sind, der Code ist so aufgebaut, dass es keine Unklarheit darüber gibt, wann ein Zeichen zu Ende ist. Ich gehe nochmal zurück.
Okay.
Und zwar ist es so, wenn es mit 0 anfängt, dann ist es insgesamt 3 Bit lang. Ja, das sehen Sie hier. Deswegen ist es rot markiert. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Die rote Markierung gibt praktisch an, hier ist drin kodiert, wie lang das Ganze ist. Ja, also da wissen Sie genau, wenn es mit einer 0 anfängt, dann kann es nur genau 3 Bit lang sein. Und wenn es mit 1,0 anfängt, ist es 4 Bit lang. Ja, fängt es mit 1,1,0 an, ist es 5 Bit und so weiter. So funktioniert das. Das ist genau deswegen gemacht, damit Sie nicht irgendwas als Endemarkierung brauchen. Ja. Was Sie aber eventuell speichern müssten, wenn Sie diesen Ansatz gewählt haben, wenn Sie den Ansatz gewählt haben, dass Sie diese Tabelle für das Dokument separat erstellen, ja, dann müssten Sie am Anfang einmal die Zuordnung, welcher Buchstabe hat welche Kodierung, reinschreiben. Das ist natürlich egal, wenn Sie einen ganzen Roman kodieren wollen, dann steht halt am Anfang diese kurze Liste der Codes. Ja, das ist also nichts verschwindend klein. Aber wenn Sie wirklich nur das Wort Nein kodieren wollen und dann vor die Kodierung die Übersetzung aller Buchstaben von A bis Z reinschreiben, haben Sie natürlich nichts gewonnen. Ja, ist aber, ich meine, in der Praxis komprimiert man keine 4 Byte langen Dokumente, sondern irgendwelche Sachen, die größer sind. Ja, also das ist ein sehr vernünftiger Ansatz und so funktionieren auch einige Komprimierprogramme, die eben vorher schauen, wie ist da die Häufigkeitsverteilung. Okay, außer der Kompression, und also wir werden da noch kompliziertere Kompressionsalgorithmen sehen, das ist jetzt nur so ein Überblick zunächst mal, außer der Kompression ist Fehlererkennung ein ganz wichtiger Punkt. Also ist es so, dass Sie, wenn Sie Daten übertragen, dass es Ihnen immer passieren kann, dass irgendwie Bits auf dem Weg gedreht werden. Ja, dann kommt auf der anderen Seite nicht das an, was Sie geschickt haben, sondern eine fehlerhaft übertragene Nachricht. Es ist so, dass Sie das heute in der Praxis nie merken, weil Fehlererkennung und Fehlerkorrektur überall schon eingesetzt werden. Ja, also es stellt sich Ihnen dieses Problem nicht so, dass Sie selber darüber nachdenken müssen. Sie kriegen nicht eine E-Mail, wo einzelne Buchstaben ausgetauscht wurden, sondern wenn es da Übertragungsfehler gegeben hat, dann hat schon das System dafür gesorgt, dass eben eine Fehlererkennung stattfindet und Neuübertragung und so weiter stattgefunden hat, solange bis alles in Ordnung war. Also das ist etwas, was man beim Einsatz nicht bemerkt, aber wenn man so ein System entwirft für die Datenübertragung, dann muss man sich damit beschäftigen. Ja, und wir werden ja in diesem Kommunikationsteil viel über solche Sachen sprechen, weil es natürlich Verbindungen gibt, die hochgradig fehleranfällig sind. Und was eben so typische Übertragungsfehler sind, einzelne Bits kippen oder wenn Sie sich vorstellen, dass so mit der Zeit einfach so eine ganze Folge von Bits oder Bitketten übertragen werden, dann kann es auch mal sein, dass einfach eins dieser Bits fehlt. Ja, und dann ist natürlich alles, was dahinter kommt, ist irgendwie nicht mehr, ja, ist irgendwie außerhalb der Synchronisation. Das ist nicht mehr brauchbar. Und Sie wollen jetzt solche Fehler irgendwie erkennen und nach Möglichkeit auch verhindern. Und Fehlererkennung kann nur so funktionieren, dass wir eine gewisse Redundanz einbauen, also Zusatzinformationen übertragen, die dann dem Empfänger helfen, festzustellen, ist das Zeug ordentlich übertragen worden oder nicht. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn man jetzt einen so primitiven Ansatz wählen würde, könnte man sagen, ich schicke einfach alles doppelt. Ja. Wenn wir irgendwie einen längeren Text haben, der ist in eine Bitkette umgewandelt worden, dann übertrage ich ihn einmal und direkt hinterher übertrage ich ihn noch ein zweites Mal und dem Empfänger sage ich, vergleich bitte die beiden empfangenen Nachrichten. Und das kann er ja tun, und wenn er dann irgendwo eine Abweichung feststellt, dann kann er davon ausgehen, dass es einen Fehler gegeben hat. Also nicht nur davon ausgehen, es hat definitiv einen Fehler gegeben. Er weiß allerdings an der Stelle nicht, ob die erste oder die zweite Nachricht kaputt ist oder vielleicht beide. Ja, es ist auch möglich, dass es einen Fehler gibt, der in der ersten Nachricht auftaucht und in der zweiten auch. Ja, also dass genau an derselben Stelle genau dasselbe Bit gekippt wird. In dem Fall würde er die nach diesem Protokoll empfangene Nachricht akzeptieren und sagen, die ist in Ordnung, weil die beiden empfangenen Nachrichten waren ja identisch, also so hat es geklappt. Aber das ist so selten, dass man das im Prinzip vernachlässigen kann. Ja. Trotzdem ist das Ganze nicht besonders gut, weil das natürlich sehr aufwendig ist. Ja, wenn Sie alles zweimal sagen müssen, dann kriegen Sie in einer bestimmten Zeit nur noch die Hälfte gesagt. Oder Sie müssen irgendwie an der Übertragungsgeschwindigkeit drehen. Aber in jedem Fall ist das nicht besonders gut. Und deswegen gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, wie man das also verbessern kann vom Ansatz, dass man nicht alles doppelt übertragen muss und trotzdem feststellen kann, was passiert. Ja, und das Bekannteste ist, dass man einfach mit Prüfsummen arbeitet. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also das Einfachste ist, dass man zum Beispiel für jeden Buchstaben, der übertragen wird, ein Prüfbit berechnet. Das nennt sich dann Paritätsbit. Und das basiert auf der Idee, dass wir es mit reinen ASCII-Zeichen zu tun haben, also nur einen 7-bittigen Zeichensatz verwenden. Ja, das kommt halt aus der englischsprachigen Welt, wo der ASCII-Code früher ausgereicht hat. Und da ist es ja so, dass das 8. Bit immer ungenutzt ist. Ja, das ist immer 0. Und was jetzt das Paritätsbit macht, ist folgendes: Man zählt einfach alle Einsen und Nullen aus einem Zeichen zusammen und rechnet modulo 2, also wenn mal irgendwie 3 rauskommt, dann ist das wieder 1. Und dieser Wert, der da rausgekommen ist, den schreiben wir jetzt in das 8. Bit rein, in das ungenutzte. Und wenn wir so ein verändertes Byte, was also die unteren 7 Byte, die unteren 7 Bits sind weiterhin der normale ASCII-Wert und das 8. Bit ist das Paritätsbit. Wenn wir jetzt so ein Byte über die Leitung verschicken, dann kann der Empfänger die gleiche Berechnung machen. Dann nimmt sich wieder die unteren 7 Bit, addiert die einzelnen Bits alle auf und guckt, ob das Ergebnis dasselbe ist, was im 8. Bit steht. Na, wenn das nicht der Fall ist, dann muss es irgendwo einen Fehler gegeben haben. Wo der Fehler war, weiß man an der Stelle nicht. Es kann sein, dass die 7 Bits sogar, also die eigentlichen Informationsbits, dass die alle korrekt übertragen wurden und ausgerechnet das Paritätsbit, was dazugekommen ist als Prüfsumme, dass das kaputt ist und nicht übertragen wurde. Ja, aber in jedem Fall weiß man dann, das hat nicht geklappt. Und wenn Sie jetzt irgendein Fehlererkennungsprotokoll fahren, dann würde das so aussehen, dass der Empfänger halt diese Nachricht analysiert, feststellt, da war ein Fehler, und dann schickt er eine Nachricht zurück an den Sender und sagt, schickt mir das Zeichen nochmal, das ist nicht angekommen. Ja. Und die Frage ist jetzt dann, ob man eine 1 oder eine 0 reinschreibt. Man spricht dann von gerader oder ungerader Parität. Das ist also, man muss sich entscheiden, ob sozusagen am Ende in so einem Byte, wenn es verschickt wird, ob die Anzahl der Einsen immer gerade sein soll oder immer ungerade. Ja, es gibt beide Varianten. Wenn Sie vielleicht so diese Mailbox-Kommunikation mit Modems, wenn Sie davon mal gehört haben, vor dem Internet hat man sich ja direkt mit einer Telefonleitung in einen anderen Rechner eingewählt, der nicht irgendwie vernetzt war mit anderen, sondern es haben sich halt mehrere Leute da eingewählt und auch zeitlich nacheinander und man konnte dann schon Nachrichten hin und her schicken. Und damals musste die Modem-Software, die praktisch die Verbindung aufbaut, die musste immer so eingestellt werden, dass sie die richtigen Paritätsinformationen verwendet. Weil nämlich auf den ersten Modem-Verbindungen genau diese Art von Fehlerkontrolle verwendet wurde. Und da musste man praktisch sagen, ist meine Parität gerade oder ungerade. Ja, also so wie es jetzt hier angegeben ist, wenn die Summe der Bits ungerade ist, setze das Paritätsbit auf 1, ja, dann ergibt sich insgesamt ja eine gerade Zahl Einsen, immer in jedem übertragenen Byte. Das nennt man dann gerade Parität, weil das gesamte Byte immer eine gerade Anzahl Einsen hat. Und entsprechend, wenn die Summe der Bits am Anfang schon gerade war, dann wird eben eine 0 reingeschrieben und es bleibt gerade. Hat immer noch das gesamte Byte, was übertragen wird, hat immer noch eine gerade Zahl. Und das kann man auch umdrehen. Ja, man kann es genau andersrum machen, dann würde man es ungerade Parität nennen und ja, das eine ist nicht besser als das andere, aber irgendwie haben die damals gesagt, es ist beides möglich und dann muss man sich am Anfang halt einigen. Ja, wenn die eine Seite mit gerader Parität spricht und die andere mit ungerader, dann wird praktisch jedes Zeichen als fehlerhaft erkannt. Dann funktioniert die Kommunikation nicht. Das ist jetzt auch eine Geschichte, die natürlich viel Platz verbraucht. Wenn Sie überlegen, dass man heute eher nicht unbedingt ASCII-Daten, sondern beliebige Daten überträgt, dann heißt es ja, dass Sie irgendwie Ihre Daten umkodieren müssen. Also Sie fangen an mit einer Nachricht, die aus beliebigen Bytes besteht und Sie wollen jetzt ein Paritätsbit verwenden, dann müssen Sie ja aus den 8-Bit, die Sie haben, eins rausnehmen und das woanders speichern. Ja, Sie können zum Beispiel 7 Bits nehmen, jeweils das oberste, also 7 Bytes nehmen, jeweils das oberste Bit davon raustun, daraus ein neues Byte zusammenbauen. Ja, dann haben Sie aus 7 Bytes 8 Bytes gemacht. Dann ist wieder Platz, um überall ein Paritätsbit reinzuschreiben. Und dann könnten Sie auch beliebige Daten mit diesem Verfahren übertragen. Macht man in der Form aber nicht. Hier nochmal kurz ein Beispiel dazu, wie das Ganze aussehen kann. Also wenn wir etwa das ASCII-Zeichen ein großes A übertragen wollen, das hat in der Tabelle die Zahl 65 oder in Binärdarstellung ist das so ein Ding mit 2 Einsen, eine vorne, eine hinten. Und wenn wir die zählen, sehen wir eben, es ist gerade. Und wenn wir jetzt das Paritätsbit ergänzen, dann lassen wir es, wie es ist. Ja, also an der 0 hier ganz links ändert sich nichts. Das große B, das ist die 66, in der Binärdarstellung wandert jetzt diese 1 nach da, hat sich an der Zahl nichts geändert, also ist auch das Paritätsbit hier 0. Wenn wir aber noch einen Buchstaben weitergehen beim C, dann haben wir insgesamt 3 Einsen, also ungerade, und jetzt müssen wir hier vorne die 1 setzen, damit das sich ergebende Byte wieder eine gerade Anzahl Einsen hat. Ja, und so kann man das für jedes Zeichen der ASCII-Tabelle machen und dann kann man die Sachen übertragen. Ja, und damit können Sie wirklich zuverlässig solche einbittigen Fehler erkennen. Was aber nicht mehr funktioniert, ist, wenn Sie in der Übertragung direkt 2-Bit-Fehler haben. Ja. Nehmen wir an, Sie empfangen hier dieses Zeichen, das E, und die hinteren beiden Einsen, die sind beide gekippt. Ja, aus der 1 ist eine 0 geworden und aus der 1 ist auch eine 0 geworden durch einen sehr unglücklichen Übertragungsfehler. Dann ist es so, dass das nicht mehr festgestellt werden kann. Weil dieses eine Paritätsbit, ja, das ist immer noch in Ordnung. Die Summe ist immer noch gerade und es kommt dann stattdessen, welcher Buchstabe ist das? Es kommt dann das Zeichen vor dem A. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist, Zeichen 64. Das käme dann raus und das würde akzeptiert werden. Ja. Ob Sie trotzdem mit sowas arbeiten können, hängt davon ab, welche Qualität Ihre Verbindung hat. Ja, es kann sein, dass Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Byte, was übertragen wird, gleich 2 Bits kippen, die ist so nah bei 0, dass ich das toleriere, falls es wirklich mal vorkommt. Tatsächlich wird man mit dieser Form von Parität heute nicht mehr arbeiten, weil einfach diese ganzen ja, Modifikationen, bitweise irgendwas verändern und so weiter, die sind relativ aufwendig, wenn man das mit jedem Buchstaben separat machen will. Aber es gibt eine ganze Reihe Verfahren, die ähnlich sind. Vielleicht kennen Sie Hash-Verfahren. Ja, wenn Sie irgendwo zum Beispiel ein großes CD-Image oder irgendwelche Software runterladen, dann gibt es oft noch so eine MD5-Prüfsummen-Datei dabei, die können Sie mit runterladen. Das sind nur so ein paar Hexadezimal-Code-Zeichen drin. Und dann lassen Sie so ein Prüfsummenprogramm über die große heruntergeladene Datei drüber laufen und der gibt Ihnen dann eine Prüfsumme aus und die vergleichen Sie mit dieser speziellen Prüfsummendatei. Und wenn das übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Übertragung korrekt war. Ja, diese Prüfsummen sind auch so gebastelt, dass also es kaum möglich ist, Veränderungen an der Datei zu konstruieren, wo am Ende immer noch dieselbe Prüfsumme rauskommt. Ja, theoretisch ist es natürlich möglich, wenn Sie jetzt irgendwie einen längeren Brief haben und wollen den zum Beispiel verändern, ja, weil Sie irgendwie ein Angreifer in so einer Sicherheitsgeschichte sind und Sie wollen eine Nachricht von A nach B, wollen Sie verändern. Sie haben die abgefangen, es wurde eine Prüfsumme mitgeschickt auf einem anderen Weg und Sie möchten jetzt die Nachricht einfach modifizieren, damit der Empfänger was anderes sieht. Dann könnten Sie hingehen und irgendwie vorne einen Satz ändern und dann gibt es bestimmt eine Möglichkeit, auch hinten noch was zu ändern, sodass dieselbe Prüfsumme rauskommt. Aber diese Möglichkeit werden Sie nicht finden, weil Sie dafür so viele Varianten von Veränderungen durchprüfen müssten, dass das nicht klappt. Also diese Prüfsummenverfahren, die man heute verwendet, die sind noch viel besser als die einfacheren Verfahren, weil deren Ziel, also bei den komplizierteren Verfahren, ist das Ziel nicht nur versehentliche Übertragungsfehler zu erkennen, sondern auch Manipulationsversuche zu erkennen. Ja? Wenn ich hier manipulieren will, ist es einfach. Ich ändere einfach immer das Ganze so, dass am Ende wieder ein Byte rauskommt, wo die Prüfsumme noch richtig ist. Ja? Also das stellt überhaupt keinen Schutz gegen gewollte Veränderungen dar. Ich habe ja die Kontrolle darüber, was ich mit den Dingern mache. Wenn man jetzt hingehen will und wollte sogar zwei Fehler erkennen, die auftauchen können, dann gibt es da auch noch Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel hingehen und wenn Sie sich ein Byte so länglich angeordnet vorstellen, wenn Sie jetzt daraus einen Würfel bauen, einen 7x7 Würfel, und dann machen Sie sowohl hier praktisch in der linken Spalte jeweils ein Prüfbit und außerdem machen Sie noch oben oder unten, je nachdem wie Sie das jetzt zählen wollen, machen Sie auch nochmal eine Prüfbit-Reihe. Ja, und wenn Sie dann an zwei Stellen was ändern, dann wird sich zwar hier in der Zeile das Prüfbit nicht verändern, aber in der Spalte oder in beiden Spalten ändert sich das Prüfbit. Ja, und dann haben Sie schon wieder einen Fehler erkannt. Und das kann man jetzt weitertreiben und immer komplizierter machen, sodass man 3-Bit-Fehler, 4-Bit-Fehler und so weiter erkennen kann. Irgendwann muss man natürlich aufhören damit, weil wenn man eine Verbindung hat, wo man davon ausgehen muss, dass bei einer Übertragung von einem Byte die Hälfte der Bits kippt, dann sollte man vielleicht gar nicht kommunizieren über diese Verbindung. Okay, das wäre jetzt was Sie mal ausprobieren können, wenn Sie eine bestimmte Nachricht erhalten haben. Ja, Sie haben folgenden Bit-Kombinationen erhalten, wobei Sie wissen, dass die eben über dieses Paritäts-Bit-Verfahren erzeugt wurden. Ja, dann können Sie schauen, ist diese Nachricht in Ordnung und sie auch dekodieren. Ja, das heißt, für jede Bit-Kette müssen Sie dann eben nachgucken, die hinteren 7 Bits. Was ist das für ein ASCII-Code? Das wäre die Dekodierung und außerdem die Summen zählen und gucken, ob das gepasst hat. Wollen Sie das mal ausprobieren? Im dritten meinen.
Ja, im dritten, Entschuldigung.
Ja, das ist genau das Problem. Dafür gibt es das Verfahren. Aber ein Q kommt nicht vor. Ein Q kommt nicht vor. Da haben Sie sich irgendwo verrechnet.
Kommst du dann auch in der Prüfung dran?
Also ich habe mir über die Prüfung noch keine Gedanken gemacht. Das wird ja auch eine Kombi-Prüfung, weil sie ja also mit dem Kollegen zusammen das Ganze werden wir basteln müssen und da habe ich keine Idee. Also grundsätzlich ist natürlich immer alles, was in der Veranstaltung gemacht wurde, relevant. Aber was ich normalerweise mache, ist, dass ich am Ende, so am letzten oder vorletzten Tag nochmal eine Zusammenfassung gebe und dann auch nochmal einen Hinweis dazu gebe, was aus meiner Sicht jetzt relevant ist und was nicht. Das wird nicht so aussehen, dass ich Ihnen eine komplette Ausschlussliste aller uninteressanten Sachen geben kann, aber schon ein paar Hinweise halt. Ich habe sonst an der Hochschule München auch immer Probeklausuren geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch machen kann. Das wäre sonst auch noch eine mögliche Geschichte. Also Probeklausur heißt, dass man sich einmal hier eine Stunde hinsetzt und eine Klausur schreibt, die ähnliche Aufgaben hat, wie ich mir vorstelle, dass sie zumindest in meinem Teil am Ende sind und dann kriegen sie nochmal korrigiert zurück.
Machen andere auch,
ja, dann werde ich das auch wieder machen. Ich kann dann halt nur meinen Teil in dieser Probeklausur abdecken, aber wenn das der Kollege auch macht, dann haben sie auch einen kompletten Satz. Okay, sind Sie damit soweit durch, alle? Ja, also was? Aber hallo, was haben Sie raus?
Ja, das ist richtig, etwas von hallo.
Mit großem A.
Nee. Das N stimmt.
Das N stimmt, aber das L ist falsch.
Das N?
Ja. Das stimmt aus dem Paritätsbild. Beim vierten.
Und beim dritten eben nicht.
Das soll ein Eindruck ist.
Also es sollte eigentlich Hallo heißen. Aber jetzt muss ich auch nochmal im Kopf rechnen.
Ich kann auch das gut bei der Übertragung falsch sein.
Kann auch sein.
Also das erste ist auf jeden Fall nur. Ja, also wo wir uns sicher darauf einigen können, ist, dass das dritte Ding kaputt ist.
Ja.
Und
wenn das vierte dann passt, dann spricht es dem N.
Sie würden das Ding erkennen als, also HA würden Sie erkennen am Anfang, dann das nächste. Da ist es jetzt halt so, Sie können natürlich hingehen und vorne das Prüfbit wegschmeißen und es trotzdem nachschlagen und finden dann das kleine L, ja, wenn Sie das wegwerfen. Aber Sie wissen, dass in dem Byte irgendwo ein Bitkipper drin ist. Es kann jetzt natürlich sein, dass der vorne war, also im ganz linken Bit. Dann wäre es tatsächlich ein L gewesen im Original. Aber das wissen Sie nicht. Ja, Sie wissen nur, irgendwo ist ein Bitkipper drin. Und wenn er nicht ausgerechnet im Prüfbit, sondern in irgendeinem anderen vorkommt, dann kann es alles Mögliche gewesen sein. Ja, in dem Beispiel habe ich es so konstruiert, dass ich ein L haben wollte und das erste Bit gekippt habe. Ja, also das.
Vielleicht ist er auch im vierten zwei Bits.
Ja, im vierten, das ist auch ein L gewesen und da sind zwei Bits gekippt. Ja, und das ist ein Fehler, den Sie nicht feststellen konnten, weil eben das Verfahren so einfach ist, dass es nur einzelne Fehler erkennen kann. Ja, also die ursprüngliche Nachricht war Hallo und das Einzige, was der Empfänger sagen kann dazu ist, dass er davon ausgeht, dass es HA irgendwas NO sein sollte. Ja. Also das zeigt praktisch die Möglichkeit, dass es funktioniert, aber auch, dass es fehlschlagen kann. Okay, jetzt sind wir wieder bei den Textdaten oder Dateiformaten. Über die ASCII-Kodierung haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, also diese 7-bittige Kodierung. Und jetzt ist eben das Problem, dass diese regionalen Zeichen da nicht drin auftauchen. Und es gibt halt Lösungen, die jetzt zum Beispiel dann die Umlaute, irgendwie die deutschen Umlaute integrieren, aber die haben dann vielleicht die spanischen Sonderzeichen nicht drin und so weiter. Also irgendwie muss man was machen, dass man die Tabelle erweitert und noch mehr Zeichen drin hat. Und da gibt es mehrere Ansätze. Das erste, was man relativ lange gemacht hat, sind diese 8-Bit-Erweiterungen und daher kommen diese Begriffe wie Codepage. Ja, das ist auch unter Windows kann man auch eine Codepage einstellen, die dann festlegt, was die Zeichen oberhalb der 128 bedeuten. Und auf einem russischen Windows-Rechner würden da halt andere Zeichen eingeblendet als auf einem deutschen oder auf einem französischen Rechner. Und wir kriegen aber nicht alle interessanten Buchstaben in die 8-Bit rein. Sie haben ja vorhin schon diese Latin-9-Tabelle gesehen, die hatte ich Ihnen kurz gezeigt und Sie haben gesehen, die ist komplett ausgefüllt gewesen. Also es waren ein paar so reservierte Sachen, wo Sie keinen Buchstaben gesehen haben, sondern irgendwelche Spezialzeichen, die eine besondere Bedeutung haben. Aber vom Prinzip war da an jeder Stelle irgendwas drin und es ist kein Platz, um zum Beispiel noch das komplette kyrillische Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben oder das Griechische aufzunehmen. Ja, und wenn man jetzt alles haben wollte, dann braucht man mehr Platz und dann geht man über zu einer 16-bittigen Kodierung. Und das heißt natürlich, dass Sie jeweils für jeden Buchstaben 2 Byte brauchen. Und das ist etwas unbefriedigend, wenn Sie dann in dieser Kodierung einen deutschen Text speichern. weil der würde sehr gut mit einer 8-bitigen Codierung auskommen, aber sie verbraten den doppelten Speicherplatz dafür, dass sie einfach nur die Möglichkeit erlauben, es könnte ja jemand mal ein japanisches Sonderzeichen in diesen Text eingeben wollen. Ja. Und weil es jetzt halt häufig so ist, dass man eben nicht so einen ganzen 16-bittigen Raum, wo also jedes Zeichen 2 Bytes braucht, dass man das nicht häufig nicht ausreizt, ja, dass man vielleicht überwiegend mit lateinischen Buchstaben ohne irgendwelche Häkchen drauf schreibt und nur ab und zu mal, wenn man etwa einen Personennamen zitiert, den auch unterbringen will, dafür gibt es auch Mischformen. Mischformen aus 8- und 16-bittigen bzw. bis zu 32-bittigen Zeichendarstellungen und da werden wir gleich ein bisschen drauf gucken. Erstmal ein Beispiel, was so schief gehen kann. Ich habe mal eine Datei erzeugt, wo ich was reingeschrieben habe und dann habe ich den im Texteditor geöffnet und dann sah die so aus. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, Darstellungen in der Form. Ja, also es sind die Umlaute, sind alle kaputt. Da links unten gibt es noch ein scharfes S. Spaß mit Sonderzeichen, das hat auch nicht geklappt. Und das N-Tilde in España hat sich in was ganz Lustiges verwandelt, in ein großes A mit einer Tilde und ein Plus-Minus-Zeichen. Ja, und das ist genau das Problem, was passiert, wenn man alle möglichen Codierungen, ja, verwenden kann, also die sind alle gültig. Es wird aber nirgendwo gesagt, in welcher Codierung jetzt eigentlich was gespeichert ist. Also ich kriege heute noch ständig Mails, so Versandbestätigungen oder irgendwelches Gedöns von irgendwelchen Webservern, wo dann Produktbezeichnungen mit Umlauten bei mir nicht richtig dargestellt werden, weil da eine andere Codierung verwendet wird, als bei mir erwartet wird. Und eigentlich sollte in der E-Mail irgendwo am Anfang drinstehen, Achtung, der Rest dieser Mail ist in einem bestimmten Format kodiert. Und wenn das ordentlich eingestellt ist, dann klappt es auch, weil die Mailprogramme beherrschen alle denkbaren Varianten von Kodierungen. Sie können ja auch problemlos Spam-Mails mit chinesischen und russischen Zeichen anzeigen auf ihrem PC, wenn die nicht direkt gelöscht werden vom Filter. Und das sollte eben auch mit sowas wie diesem Ding hier passieren. Aber das war halt jetzt eine reine Textdatei, die keine ja, irgendwie geartete Informationen darüber enthält, in welcher Codierung sie eigentlich erstellt wurde. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Textprogramme relativ clever sind und so eine Datei, wenn sie die öffnen, automatisch richtig anzeigen, obwohl nichts drinsteht. Die gucken nämlich schnell einmal durch die Datei durch und suchen nach bestimmten Anzeichen dafür, dass eine bestimmte Codierung verwendet wurde. Und dann erkennen die das. Also Emacs zum Beispiel, der sagt dann, ich habe ein Dokument in irgendwas Codierung entdeckt und zeigt es richtig an. Das funktioniert erstaunlich oft und gut. Ja, also das Problem ist einfach, wir haben diese ganze Vielfalt von Codierungen und wenn ich nicht weiß, in welcher konkreten Codierung ich was gespeichert habe, dann kann ich es auch nicht ordentlich wieder anzeigen. Und in vielen Fällen ist es deswegen so, dass man in die Datei irgendwo reinschreibt, was das eigentlich ist. Also wenn Sie eine HTML-Datei zum Beispiel haben, da gehört normalerweise in den Kopfbereich gehört so ein Meta-Tag rein und da steht dann drin, Charset ist gleich irgendwas. Und dieser Eintrag zum Charset, der gibt halt an, in welcher Codierung der ganze Rest vom Dokument verfasst ist. Ja, in dem Fall wäre es jetzt eine ISO 88591 Codierung, die heißt auch Latin 1, ist einfacher zu merken, der Name. Das ist praktisch der Vorläufer von diesem Latin 9, was wir schon kurz gesehen haben, habe ich auf der nächsten Folie. Ja, das sind die Zeichen, die Latin 1 Codierung anzeigen kann, oberhalb vom 127er Byte. Ja, also da ist praktisch bei jedem Zeichen das 8. Bit gesetzt. Das ist dieser Raum, der bei ASCII nicht verwendet wird. Unterhalb davon würde die Tabelle, die ich jetzt nicht angezeigt habe, also die Zeichen 0 bis 127, die würden genauso aussehen wie eine ASCII-Tabelle. Da ist das extra abwärtskompatibel gemacht, damit jedes Zeichen, was sich schon in ASCII vernünftig kodieren lässt, auch in dieser neuen Codierung direkt mit drin ist. Und alles, was Sie hier sehen, sind eben diese ganzen Sonderzeichen mit den diversen Akzenten und Tilden und was man noch so alles machen kann da drauf. Hier ist auch dieses Smörebrötö, durchgestrichene Ö, O und Y mit Ü-Punkten drauf. Also da gibt es hübsche Buchstaben. Und was wir hier noch nicht drin haben, ist zum Beispiel das Eurozeichen. Ja, und dieses Eurozeichen, das taucht dann in der Latin 9 Codierung auf. Also es gibt außer Latin 1 auch Latin 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und die stehen alle für verschiedene Sprachräume. Also Latin 1 nennt sich westeuropäischer Sprachraum. Da ist eben Deutschland, Frankreich und sowas mit drin. Aber es gibt dann auch eine osteuropäische Codierung, wo halt die kyrillischen Zeichen dann integriert sind. Ja, also da gibt es diese diversen Varianten. Und das Latin 9 ist etwas außerhalb der Reihe später einfach dazugekommen, weil eben durch die neue Währung ein komplett neuer Buchstabe eingeführt wurde, den es noch nie gab. Also dieses Euro-Symbol war ja eine echte Neuerfindung, so ein bisschen angelehnt vielleicht an das Dollarzeichen, was ja auch so doppelt durchgestrichenes S ist. Ja, und da hat man halt ein E genommen und noch einen Strich dazu genommen und so ist das Euro-Symbol entstanden. Und das tauchte halt in keinem der Standards auf. Und da man Standards im Nachhinein nicht ändert, weil das ist aus Kompatibilitätsgründen schlecht, wenn man auf einmal die Bedeutung ändert, hat man eben einen neuen Standard, Latin 9, geschaffen und da taucht dann das Euro auf und noch ein paar weitere Sonderzeichen, die habe ich Ihnen da aufgeschrieben. Also das sind welche, die es zum Beispiel im Kroatischen gibt und so sch und sch gesprochen werden. Ja, und dafür sind aber dann welche aus der Latin 1 Tabelle rausgeflogen. Ja, das ist, weil die eben schon komplett war, weil jedes auf jeder Position ein Zeichen war, konnte man nicht einfach hingehen und sagen, wir hängen irgendwo das Euro-Symbol noch dran, sondern es sind wirklich Sachen rausgeflogen. Ich glaube, diese Brüche hier, ein Viertel, ein Halb, drei Viertel und diese Hochzahlen, hoch zwei, hoch drei und so weiter, das sind so Kandidaten, glaube ich, gewesen, wo das entfernt wurde. Sie können das, wenn Sie auf Ihren Folien zurückblättern, können Sie es auch sehen, weil ich Ihnen irgendwo die ISO die Latin 9 Codierung angegeben habe. Wenn Sie da ganz genau hingucken, sehen Sie sogar markiert die Stellen, an denen die Änderungen stattgefunden haben. Ja. Okay, also das sind achtbittige Codierungen, wo man eben hingeht und sagt, aus der ASCII-Tabelle, der ganze obere Hälfte ist ja noch frei und da hauen wir jetzt irgendwelche oft benötigten Buchstaben rein. Und das reicht halt nicht aus und deswegen gibt es noch komplexere Codierungen und die basieren eigentlich alle auf einem System, das Unicode heißt. Unicode selbst ist nicht in dem Sinne eine Codierung, dass es verwendet wird. Es ist zwar auch eine Zuordnung, wo alle möglichen Zeichen, die es gibt, einer Nummer zugeordnet werden, aber das ist praktisch 32-bittig. Und in der Form wird es nicht verwendet. Also dann müssten Sie ja vier Buchstaben oder vier Bytes für jeden Buchstaben benutzen. Das ist einfach nur, damit ein Rahmen da ist, wo sich alle dran orientieren können und jedes Zeichen eindeutig erkennbar ist. In Unicode finden Sie dann auch viele Buchstaben doppelt. Also es gibt ja etwa im griechischen und im kyrillischen Alphabet gibt es ja Buchstaben, die identisch mit den lateinischen Buchstaben sind. In Griechisch ist A. Sieht, glaube ich, auch wie ein A aus und habe jetzt nicht so den kompletten Überblick da, aber es gibt einen ganzen Haufen von Buchstaben, die genau gleich aussehen und auch dieselbe Bedeutung haben. Ja, und die sind dann mehrfach da drin. Und darauf basiert auch so ein Trick von Leuten, die Webseiten kreieren und da ihre Kunden drauf locken oder Kunden von Banken oder sowas, ja, dass man zum Beispiel hingeht, wenn man jetzt sagt, deutschebank.de oder sowas und dann ändert man das A in Bank in ein griechisches A. Ja, wenn's jetzt, also es muss ein Buchstabe sein, der genauso in der anderen Sprache auch ist. Das ist dann ein anderes Zeichen, sieht aber für Sie genauso aus. Der Webbrowser zeigt es an, in der URL ist die korrekte URL. Dann ist noch irgendein Fake-Zertifikat drauf, dass es sicher aussieht und dann melden Sie sich da an mit Ihren Zugangsdaten und sind Phishing-Opfer geworden. Das war vor ein paar Jahren war das sehr populär, als es aufgekommen ist, dass Unicode-Zeichen auch im Webbrowser unterstützt wird. Sie haben ja mittlerweile, gibt es ja sogar irgendwie arabische Domainnamen und sowas, also die man bei uns gar nicht eingeben kann, weil die Tastatur das nicht hergibt. Ja, also in diesem Unicode, da ist wirklich alles drin, was es gibt, oder zumindest von dem man bisher weiß, dass es das gibt, also alle irgendwie aktiv benutzten Schriftarten und auch alle ja, altertümlichen Schriftarten, die heute nicht mehr verwendet werden, aber die vielleicht irgendjemand benutzen möchte, um halt historische Dokumente aus dieser Zeit irgendwie zu verwalten. Und dieser riesige Unicode-Bereich, der ist aufgeteilt in mehrere, in 17 Code-Bereiche. Die werden auch Code Planes genannt, also Ebenen. Und jede von diesen Ebenen bietet Platz für 64k Zeichen, ja, also 65.000 noch was Zeichen. Und es gibt eine ganz wichtige, das ist die Basic Multilingual Plane. Das ist die erste, also Plane 0. Und da ist praktisch alles drin, was aktiv benutzt wird noch, was in irgendwelchen Sprachen wirklich vorkommt. Also da haben sie praktisch sämtliche von diesen Latin-irgendwas kodierten Zeichen drin und alle arabischen Varianten, chinesisch, japanisch, was auch immer ihnen jetzt einfallen kann, wenn sie irgendein Land nennen, dann wird dessen Zeichensatz da auch drin sein. Und oberhalb von dieser ersten Plane liegen dann noch weitere Planes oder Codebereiche und da sind die obskuren Zeichen drin, die sie in ihrem Leben wahrscheinlich nie sehen werden, die ich auch noch nie gesehen habe, aber man kann irgendwo im Internet sich das ganze Zeug angucken und findet dann erstaunliche Zeichen. Ja, in dieser komplette Unicode-Block besteht im Moment aus 100.000 noch was Zeichen. Das ist also ziemlich viel. Und wenn Sie jetzt überlegen, Sie haben hier diese 64k, das wären ja 16 Bit, die Sie brauchen, um die anzusprechen, in einer Ebene drin. Und es gibt 17 solche Bereiche. Die kleinste Zweierpotenz, die, wo die 17 reinpasst, wäre 32. Also 2, 4, 8, 16, 32 wären nochmal 5 Bit dabei. Also haben wir 16 und 5, brauchen wir praktisch 21 Bit, um ein solches Zeichen zu kodieren. Und das könnte man jetzt in 8, 16, 24, also in 3 Bytes, könnte man es kodieren. Aber 3-Byte-Kombinationen mag man eigentlich nicht. Ungerade Zahl kann man immer schlecht zugreifen. Also wäre die natürlichste Art und Weise, jedes Unicode-Zeichen als 4 Bytes zu kodieren. Ja, damit wäre dann auch noch theoretisch Platz, noch viel mehr von diesen Code-Bereichen einzuführen. Aber das würde eben Dokumente unerträglich aufblähen und deswegen macht man das nicht. Was man tatsächlich macht, ist, man verwendet UTF-Formate. Und diese UTF-Formate geben praktisch Anweisungen, wie jetzt die einzelnen Buchstaben aus dieser riesigen Unicode-Tabelle abzubilden sind, wenn man es speichern will in einem dieser Formate. Das, was heute am populärsten ist, ist UTF-8. Also wenn Sie zum Beispiel einen aktuellen Linux-Rechner haben, der arbeitet mit UTF-8. Windows hat sich, glaube ich, noch nicht umgestellt auf UTF, die verwenden zwar intern für das Speichern von Dateinamen und sowas, im Dateisystem verwenden sie das UTF-16, was da unten steht, aber wenn sie jetzt Textdateien erstellen, die werden noch in einer dieser Latin-Kodierungen gespeichert. Und UTF-8 sieht so aus, dass wenn sie normale ASCII-Zeichen haben, dann werden die als ein einzelnes Byte gespeichert. Ja, also eben ganz normal 8-bittig. Und wenn Sie irgendwas anderes haben, etwas, was aus diesem ASCII-Raum rausläuft, dann wird das 16, 24 oder 32-bittig. Ja, also Sie können bis zu 4 Byte dann verwenden, um so ein anderes Zeichen zu speichern. Und Sie können das natürlich leicht erkennen, weil das in jedem Fall mit einem Byte anfängt, wo das oberste Bit gesetzt ist. Ja, das heißt, es ist auf jeden Fall erkennbar als, ich bin kein ASCII-Zeichen. Und damit ist dann klar, es muss irgendwas anderes sein. Und wie genau das erste Byte aussieht, daraus ergibt sich dann, ob insgesamt 2, 3 oder 4 Bytes verwendet werden. Und zum Beispiel sind alle deutschen Umlaute so gespeichert, dass es jeweils 2 Bytes verwendet. Ja, da kommt immer so ein Zeichen am Anfang, dass Sie, wenn man es darstellt, gehen wir mal zurück in dieses Bild, das sieht wie dieses A mit einer Tilde aus. Ja, das sehen Sie hier bei das kleine Ä wird zu A Tilde Euro, das kleine Ö wird zu A Tilde irgendwas und hier unten das scharfe S, A Tilde auch nochmal irgendwas. Ja, also die sind alle so kodiert. Das bedeutet natürlich nicht A Tilde, sondern das ist jetzt hier nur die fehlerhafte Darstellung, weil nicht klar war, welche Kodierung das ist. Und diese Varianten mit den 3 oder 4 Bytes, die würden Sie nur verwenden, wenn Sie jetzt ganz ungewöhnliche Zeichen drin haben. Aber die Eleganz ist eben, wenn Sie ein reines ASCII-Dokument haben, etwa eins, was aus dem englischen Sprachraum gekommen ist, und Sie speichern das im UTF-8-Format, ändert sich gar nichts. Ja, die ganzen Bytes, die ja alle im ASCII-Bereich liegen, die werden unverändert übernommen, weil sie genauso in UTF-8 zu kodieren sind. Und sobald Sie einen Umlaut drin haben oder irgendein anderes europäisches Sonderzeichen, wird es eben in Form von 2 Bytes kodiert, wobei nachher wieder erkennbar ist, was da passiert ist. Das heißt, der Aufblähe-Effekt von so einer Datei, wenn sie nur relativ wenige Umlaute enthält, und das gilt ja auch für den deutschen Text, wir schreiben ja nicht ständig einen Umlaut nach dem anderen, sondern überwiegend die Buchstaben, die auch im Englischen vorkommen, und zwischendurch taucht halt mal ein deutsches Sonderzeichen auf. Ja? Das heißt, das wächst nur relativ gering. Und es erlaubt uns aber, alles Mögliche da drin zu speichern. Und eben die ganz obskuren Sachen aus den toten Sprachen und so weiter, die würden dann vielleicht bis zu 4 Bytes benötigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal auf so ein Zeichen treffen, ist halt auch so gering, dass man das hinnehmen kann. Wenn natürlich jetzt jemand Forscher für solche alte, toten Sprachen ist und die damit verbundenen, nicht mehr benutzten Schriften, die zufällig in so einem Unicode-Bereich liegen, wo jedes Zeichen über 4 Byte kodiert wird. Und wenn der riesige Textmengen erstellt, dann kann der vielleicht überlegen, ob es nicht besser ist, statt UTF irgendwas anderes zu machen, was ihm speziell seine kryptischen Sonderzeichen kodiert. Ja, aber für alle normalen Anwendungsgebiete ist das eine sehr gute Lösung. UTF-8 ist dabei entstanden, nachdem es schon UTF-16 gab. Ja, das UTF-16 ist älter. Und das hatte den Ansatz, standardmäßig für jeden Buchstaben mindestens 16 Bit zu brauchen. Und zwar hat es diese ganzen Geschichten aus der Basic Multilingual Plane, ja, also alle aktiven, alle benutzten Zeichensätze, die passen ja in so eine 16-bittige Ebene rein. Und die wurden alle mit 2 Bytes kodiert, also auch ASCII-Zeichen. Ja, auch wenn Sie ein großes A haben, das wird in UTF-16 als 2 Bytes kodiert. Und nur wenn Sie etwas, was außerhalb dieser BMP liegt, also ein obskures Zeichen ist, dann wurde das mit 4 Bytes kodiert. Das ist dasselbe Prinzip wie oben, nur dass bei UTF-16 eben die Startsituation ist, alles wird 16-bittig gemacht. Und das heißt natürlich, dass Sie Texte, auch wenn sie nur aus ASCII-Zeichen bestehen, wenigstens verdoppeln in der Größe gegenüber einer ASCII-Kodierung. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Also hier habe ich mal... Ja.
Es gibt einmal UTF-8 mit BOM und ohne BOM, also dieses BOM. Wie will ich sagen, was das ist?
BOM?
Ja.
BOM? Das muss ich nachgucken, das weiß ich nicht. BOM. Wo taucht das auf?
Zum Beispiel im Bereich von XML. Ich habe das jetzt aktuell in der Arbeit zum Thema gehabt. Da gab es ein Problem, weil es werden XML erzeugt mit der UTF-8 mit BOM, BOM. Ich weiß leider nicht, was es heißt.
Wird das alles groß geschrieben? Groß
BOM? Ja, groß BOM. Und das würde nicht funktionieren. Ich glaube, dass da irgendwelche Steuerzahlen noch mit reinkommen.
Ja. Aber Sie wissen nicht, wofür diese Abkürzung steht.
Nee, leider, leider. Ich bin mir aber sicher, die steht auch bestimmt irgendwo. Das war jetzt gerade ganz aktuell, jetzt habe ich gedacht, ich weiß nicht,
Nee, ist mir noch nicht begegnet. Also, ich meine, ich habe auf meinem Rechner zu Hause selber auch UTF-8-Kodierung und da bin ich nie gefragt worden, ob ich eine mit BOM oder ohne BOM-Variante haben möchte.
Das ist auch, wenn Sie Notepad++ benutzen, im Editor, dann hat man da auch diese zwei.
Der bietet die an.
Mit BOM und ohne.
Okay. Also, was es eventuell sein könnte, bei UTF-16 ist es so, dass am Anfang immer 2 Bytes geschrieben werden, an denen beim Öffnen erkannt werden kann, dass es UTF-16 ist.
Das kann sein. Das
ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, weil UTF-8 macht das normalerweise nicht, es fängt direkt mit dem ersten Buchstaben an. Und es wäre denkbar, dass es eine UTF-8-Variante gibt, wo vor das erste Zeichen noch ein UTF-8-Sonderzeichen.
Das war genau das Problem, dass letztlich noch Zeichen mit drin standen, die man nicht sehen konnte, bedingt durch die Kodierung.
Ja.
Und das dazu halt dann zu den Fehler bei uns kommen.
Ja, also das, das, vielleicht ist es das. Ja? Also ich gucke es nach, das wäre jetzt einfach so eine Idee, weil es eben bei UTF-16 üblich ist, vorne so einen Code reinzuschreiben. Da ist es aber auch zwingender, sage ich Ihnen aber gleich warum. Okay, also das, ich schaue mir das an und ich muss mal schauen, vielleicht schicke ich das rum als Mail. Ich glaube, man kann über das Campus-System so Mails rumschicken. Ne? Links oben sehen Sie den Text, den ich in dem Editor eingegeben habe, und das sollte eine Latin 9 Codierung sein, also das Standard, was Sie zum Beispiel auch unter Windows erzeugen würden, wenn Sie im Notepad eine Textdatei erzeugen. Und da kann man auch diese Sonderzeichen hier, französische Anführungen und so weiter, die kann man eingeben, die sind da mit drin. Und wenn ich das dann in einem Hexdump anzeigen lasse, also wo ich mir die Datei präzise ausgeben lasse, dann sehe ich, das sieht genauso aus, wie ich es eingegeben habe. Also das ist halt, die Datei ist halt so. Ja, jeder Buchstabe ist genau ein Zeichen. Und wenn ich jetzt übergehe zur UTF-8-Kodierung, ich habe das Ding dann einfach umgewandelt ins UTF-8-Format und dann sehe ich, okay, das fängt auch ganz normal an. Hier vorne, das sind alles Latin, alles ISO-Zeichen, die normalen. Ja, ASCII-Zeichen, und da ändert sich erstmal gar nichts. In dem Moment, wo jetzt das erste Sonderzeichen in Umlaut auftaucht, der eben nicht zur ASCII-Tabelle gehört, sehe ich, da werden zwei Zeichen draus. Ja, weil es eben jetzt zwei Bytes braucht, um das zu kodieren. Und ja, das setzt sich dann fort halt für alle Sonderzeichen, auch diese französischen Anführungen und so weiter, die sind auch entsprechend alle jeweils über zwei Bytes kodiert. Aber insgesamt ist die Datei nicht besonders stark aufgebläht worden. Ich habe mich da schon bemüht, relativ viele Sonderzeichen da einzubauen.
Was mich hier wundert, ist das EÜ, das Große an der Stelle, das ist hier identisch kodiert, so wie es aussieht.
Nee, was Sie hier, also Sie müssten dann drüben reinschauen, wir haben hier das große Ä. Das große Ä wird zu zwei Bytes. Ja. Und das ist hier hinter der, welcher Zeile bin ich? Hier hinter der 2.0, das ist Hex C3 und 8.4. Und dieses zusammen, C3, 8.4, ist ein großes Ä in der UTF-8-Kodierung. Während zum Beispiel das Zeichen dahinter, was ja ein großes Ö sein soll, das ist C396. Ja, Sie müssen die zusammen sehen. Es ist jetzt zufällig so, der Hex-Editor, der zeigt die wieder in Latin-Kodierung an. Und dieses C3 ist halt in der Latin-Kodierung ein A mit einer Tilde. Aber das gilt für alle Umlaute. Alle Umlaute bestehen aus zwei Bytes in UTF-8, wovon das erste Byte, wenn man es in Latin-Kodierung anzeigt, ein A-Tilde ist. Ja, deswegen haben Sie hier dreimal das A-Tilde und jeweils dahinter irgendwas, was nicht druckbar ist. Da ist ein Punkt nur angezeigt. Das ist die Darstellung, wenn Sie irgendwas nicht anzeigen können. Und das ist halt in dem Fall, ja, müsste man jetzt nachschauen, was 8.4 in einer Latin-Kodierung für einen Buchstabe wäre. Ja. Also deswegen, das ist eben das Wichtige an einem, oder das Interessante an einem Hex-Editor oder Hex-Dump-Programm, dass Sie außer dieser lesbaren Darstellung immer auch noch genau die Bytes angezeigt bekommen und dann eben für solche undruckbaren Zeichen, auch zum Beispiel alles, was kleiner als 32 ist, das hat keine grafische Repräsentation, dann können Sie das trotzdem sehen. Okay, also das ist UTF-8 unten und auf der nächsten Seite haben wir jetzt UTF-16 und da sehen Sie, jetzt hat es aber das aufgebläht und Sie können jetzt die normalen Buchstaben können Sie noch so einigermaßen lesen, weil nämlich jedes solche Zeichen kodiert ist als zunächst ein 0-Byte und dann die ASCII-Kodierung. Es fängt immer mit einem 0-Byte an und dann folgt das ASCII-Zeichen. Und das ist eben die Art und Weise, wie UTF-16 die ASCII-Sachen einbettet. Ja? Indem einfach die Nummer bleibt praktisch gleich. Also wenn Sie das Ganze als 16-Bit-Zahl betrachten, dann ist das Zeichen Nummer 65, was ein großes A ist, auch in UTF-16 noch das Zeichen Nummer 65. Ja? Und hier gibt es jetzt keine Sonderfälle wie 3, also wie 4-Byte lange Codierungen, weil wir halt nur Sachen aus den gesprochenen und benutzten Sprachen genommen haben. Ja. Aber wenn Sie jetzt irgendwas da drin hätten, was es nur in der toten und also in der nicht mehr verwendeten Schrift gibt, dann würde hier irgendwo auch eine Kette von 4 Bytes noch auftauchen. Aber Sie sehen, das ist ein deutlich weniger flexibler Ansatz, weil selbst wenn wir einen englischen Text so kodiert hätten, wäre der komplett aufs Doppelte aufgebläht worden. Ja, deswegen macht eigentlich heute keiner mehr UTF-16. Das kam zuerst und war praktisch der erste Ansatz zu sagen, wie kriegen wir das Problem gelöst. und wurde dann auch schon umgesetzt, eben zum Beispiel im Dateisystem von Windows, ja, damit es Dateinamen mit beliebigen nationalen Sonderzeichen unterstützt, zu einem Zeitpunkt, als es UTF-8 noch nicht gab. Und irgendwann haben die Leute dann gesagt, nee, wir wollen aber etwas, was ein bisschen praxisnaher ist. Und dann hat man entsprechend das UTF-8 gemacht, was standardmäßig die meisten Zeichen mit einem einzigen Byte speichert. Und ich habe Ihnen nochmal die Dateigrößen angegeben vom Original hin zur UTF-16-Version. Und da sehen Sie halt, das UTF-16 ist verdoppelt plus zwei weitere Bytes. Und diese zwei weiteren Bytes, das sind die hier vorne. Die sind vor dem ersten Buchstaben eingefügt worden. Und die sind FEFF. Und aus diesem FEFF können Sie ablesen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Bytes aus so einem Doppelbyte stehen. Ja, weil es gibt andere Computerplattformen, wo Sie dieses High-Byte, Low-Byte falsch rum speichern. Wenn Sie ein Wort, ein Doppelbyte speichern. Und dann würde vorne FFFE stehen und die wären alle vertauscht. Ja, also hier statt 0042 würde dann 4200 stehen. Jeweils immer zwei, immer so ein Paar wäre verdreht. Das ist dann einfach eine Alternative, das Zeug zu kodieren und hängt damit zusammen, wie der Prozessor intern Worte, also Doppelbytes, verarbeiten kann. Und es ist so, dass wenn Sie das hier rumdrehen würden, FFFE ist keine gültige UTF-16-Kodierung. Das heißt, wenn Sie das finden, dann wissen Sie, das ist ein falsch rum gespeichertes UTF-16, dann müssen Sie die Dinge alle umdrehen. Das ist, glaube ich, in der Praxis nicht relevant, aber prinzipiell gibt es halt diese Möglichkeit. Ja, das war der Foliensatz. Was ich nächstes Mal machen möchte, ist, dass ich Ihnen ein paar von diesen speziellen Textformaten zeige, die eben nicht nur reine Buchstaben kodieren, sondern auch Dinge wie das Aussehen, ja, also Formatierungsinformationen oder auch logische Zusammenhänge. Also mit XML können Sie sowas wie Datensätze, Inhalte aus Datenbanken oder sowas können Sie zum Beispiel abbilden auf XML. Und diese Dinge wollen wir uns anschauen und dann eben auch die Frage beantworten, kann man bei sowas wie einer Word-Datei überhaupt von einem Textformat sprechen oder ist das irgendwie was ganz anderes? Ja. Und Grafikformate möchte ich auch dann am Freitag mit anfangen. Ja, das war's inhaltlich für heute. Dann hätte ich jetzt, wie angekündigt, halt einfach so kurze Feedback-Runde vielleicht. Also, ja, wenn Sie einfach ein paar Ideen haben, wie fanden Sie es, was zu langweilig, zu einfach, zu schwer, zu schnell, zu langsam?
Nicht zu schnell.
Ganz eigentlich genau. Perfekt. Hm. Also ich fand die Folien gut. Mhm. Also sehr verständlich.
Genau. Kann ich abschließen. Das Wesentliche.
Und das ist, glaube ich, echt so beschädigend, dass Sie darüber steht, dass Sie zu schnell reden. Weil Sie gemeint haben, das wurde schon öfter gesagt.
Also ich habe so Didaktik-Schulungen mitgemacht, da war auch mal sowas bei, wo so eine Videoaufnahme gemacht wurde von einem Vortrag und dann gab es nachher einen großen Zirkel, wo das auseinandergepflügt, wie das jetzt war. Und da haben mehrere gesagt, dass das Sprechtempo sehr hoch ist, dass man aber trotzdem mitkommt. Also es ist generell so, dass wenn man zu schnell spricht, kann man natürlich die Leute abhängen irgendwann. Also wenn ich es noch steigern würde, dann würden sie irgendwann, würde das so durchfließen nur noch. Ja. Genau. Und da meinten die halt, dass ich vom Tempo her eigentlich in einem Bereich bin, der schon zu hoch ist, dass ich aber eine ziemlich klare Aussprache habe und das damit auffangen kann. Aber es ist halt, es ist wahrscheinlich auch individuell. Ja, wenn es für Sie passt, ist es super. Ja. Und ansonsten habe ich halt, ich habe bisher meine Veranstaltungen überwiegend so mit Frontalcharakter gemacht und ich habe zwar so auf theoretischer Ebene etliche Schulungen dazu gemacht, dass man auch viel anderes noch machen kann und also ich glaube auch, dass das gut ist, also das Stichwort ist so aktivierende Lehrmethoden, wenn Sie sich selber mit irgendwas auseinandersetzen müssen, dann bleibt es besser hängen, als wenn ich Sie zulabere oder zutexte, aber das ist halt je nach Thema nicht so ganz leicht, gerade wenn es um Wissensvermittlung geht. Und ich finde den Ansatz, Ihnen jetzt zum Beispiel ein kleines Skript in die Hand zu drücken und zu sagen, lesen Sie das bitte mal in der nächsten halben Stunde, gefällt mir nicht. Also da, es gibt dann je nachdem, was man für Fächer unterrichtet, gibt es andere Möglichkeiten, die sinnvoller sind, wo man eben auch dann Gruppenarbeiten und ganz lustige Dinge tun kann, die man in einer Sechsergruppe nicht vernünftig unbedingt machen kann, außer Partnerarbeit. Aber ja, müssen wir einfach mal schauen. Also wenn ich will auf jeden Fall versuchen, ein paar aktivierende Sachen einzubauen. Das hilft auch, dass man so einen 4-Stunden-Block etwas besser übersteht. Also sie wirken mir alle noch erstaunlich wach dafür, dass wir jetzt 4 Stunden zusammen waren. Da habe ich schon ganz andere Sachen nach 2 Stunden gesehen, wo die Leute so halb weggekippt sind, wenn sie vorher auch schon irgendwas anderes am Tag hatten.
Bisher, wir hatten noch nichts anderes.
Bleibt das so? Oder?
Wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Okay.
Was uns ja irgendwie total wundert, ist, dass wir irgendwie nur so wenig Termine bisher drin haben. Also ja, der vierte ganze Rest davon.
Ja.
Metz, ja. Genau. Und das ist ein bisschen beängstigend. Ich hoffe, das kommt bald rein, weil wenn das heute Semester so bleibt und am Schluss kommen die dann daher, ja, wir müssen den Montags, Mittwochs, Donnerstags Termine mit reinbauen, damit wir das überhaupt noch über die Bühne kriegen und kosten Halbzeit.
Also da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ja. Ich konnte mir meine Termine wünschen, aber damit endet es dann auch. Okay, aber also jedenfalls, falls Sie in den nächsten Terminen irgendwie merken sollten, es ist zu frontallastig oder ich habe mir zu merkwürdige aktivierende Sachen ausgedacht, dann sagen Sie mir das bitte einfach. Wir sind so eine kleine Gruppe, dass ich einfach auch auf das, also wie es Ihnen gefällt und so, dass ich da eingehen drauf möchte und das wird es irgendwie so hinbiegen, dass wir alle was davon haben. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke.